Als ich mit meiner Frau vor einem knappen Jahr hier nach Landau gezogen bin, da sagte der Gideon irgendwann zu mir, der Gideon ist immer für einen Scherz zu haben, er sagte, endlich bist du auf die richtige Seite vom Rhein gezogen. Ja, wir sind aus Karlsruhe nach Landau gezogen. Also an alle Urlauber, vielleicht sind ja tatsächlich welche hier, die hier sind, ihr habt gut gewählt, die Toskana Deutschlands ist ein gutes Urlaubsziel. Schön, dass ihr da seid. Da ihr Urlauber ja nicht wisst, in was für einer Predigtreihe wir uns befinden, wir beschäftigen uns derzeit mit den Gleichnissen Jesu. Und heute sind gleich zwei dran, zwei kurze, aber sehr gehaltvolle Gleichnisse, die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig. Und da steigen wir auch direkt mit ein. Das sind vier kurze, knackige Verse aus Lukas 13, 18 bis 21. Er, Jesus, aber sprach, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Wir werden uns diesem Gleichnis in den typischen drei Punkten nähern. Erstens die Kraft des Reichs Gottes, zweitens das neue Leben im Reich Gottes und drittens die Veränderung im Reich Gottes. Erstens die Kraft, zweitens das neue Leben und drittens die Veränderung. Und wir gehen direkt zum ersten Punkt, die Kraft des Reichs Gottes. Jesus Christus begann seinen Dienst auf dieser Welt nicht willkürlich, sondern er hatte einen ganz klaren Gedanken, den er von Anfang an kommunizierte und der wie kaum ein anderer durchgängig in den drei Jahren seines Diensten vorhanden war in seiner Kommunikation. Und den finden wir ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, am Anfang vom Dienst Jesus, in einem Satz zusammengefasst, Markus 1, Vers 14. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kaum eine andere Thematik ist so konstant in der Verkündigung Jesu. Und trotzdem bringen es die Jünger nach drei Jahren, wo sie Jesus nachfolgen, auf Schritt und Tritt, es fertig, unheimlich niedergeschlagen und erstaunt zu sein, als dieser Jesus tatsächlich ans Kreuz geht und stirbt. Sie sind am Boden zerstört und kurz davor, das Handtuch zu schmeißen, aufzugeben. Denn sie dachten, und genauso dachte es der Rest vom ganzen Volk Israel, von den Juden, dass das Reich Gottes, von dem Jesus da die ganze Zeit spricht, eine irdische Dimension hat, eine politische Dimension hat. Sie dachten, der Messias, der uns verheißen ist und von dem wir glauben, dass Jesus es ist, der wird ein Königreich aufrichten und uns befreien von der Besatzungsmacht der Römer. Die uns mit Steuern belasten, die uns unterjochen, von denen wird er uns befreien. Heute im 21. Jahrhundert, da ist das Missverständnis ein ganz anderes. Da wird das Reich Gottes nicht mehr als eine irdische Herrschaft wahrgenommen, nicht mehr als eine politische Dimension, sondern als ein philosophisches Konzept. Als eine Ideologie, als eine gute Idee, ein System, in dem man die Welt betrachtet. Seit ich vor 5 Wochen in meiner Firma in Karlsruhe meinen Vertrag um 50% reduziert habe, um hier die Stelle als Co-Pastor anzutreten, ergeben sich unheimlich viele Gespräche über den christlichen Glauben, über das Christentum in meiner Firma. Denn das spricht sich natürlich rum. Da ist jemand so wahnsinnig und reduziert die Stelle, um eine ganz andere Tätigkeit weiterzuführen. Und so kommen echt coole Gespräche zustande. Aber in 100% dieser Gespräche ist das zugrunde liegende Missverständnis genau dieses. Die Leute nähern sich dem Christentum als einem philosophischen Konzept. Und sie beschäftigen sich mit diesem Konzept, so wie ein junges Mädel, das sich ein Kleid aussucht. Sie versucht ja, ihre schönen Seiten hervorzuheben und ihre Probleme so ein bisschen zu vertuschen. Ja, das ist ja ganz typisch. Ja. Ich habe noch. Ja. Wir. Jetzt habt ihr mich mit dem Lachen rausgebracht. Diese Leute, die sich dem Christentum auf diese Art und Weise nähern, die machen das ganz ähnlich. Die sagen, ich habe ein bestimmtes Set an emotionalen Bedürfnissen, an intellektuellen Fragen, die dieses Konzept beantworten können muss, an Problemen, an Leitfragen, die ich beantworten möchte. Und wenn das nicht passt, wenn mir das nicht steht, wenn es mich nicht gut aufnimmt, dann ist es leider nichts für mich. Und auch in unseren Gemeinden sind viele Leute, die sagen, sie sind Christen, die das ganz ähnlich machen. Sie nehmen das Christentum tatsächlich nur als etwas wahr, was ihnen hilft, die Welt zu verstehen. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 20 etwas, um das Ganze bewusst mal zu korrigieren. Er sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das Reich Gottes, das ist nicht ein System, ein Konstrukt, in dem wir uns die Welt erklären, sondern es besteht in Kraft. Und das ist etwas, womit die Jünger so nicht gerechnet hatten und womit die Leute, die sich dem Christentum, dem christlichen Glauben nähern, dem Reich Gottes nähern, bis heute nicht ganz erfassen. Was Paulus hier sagt, das ist was ganz Ähnliches, wie Hans-Peter Reuer mal sagte, als er dieses Problem beschrieb mit praktizierenden Atheisten. Das sind Menschen, die sonntags vom Kopf her zwar sagen, ja, das Christentum, das macht Sinn, das glaube ich, und die diesen Glauben vielleicht sogar vor anderen Leuten verteidigen können und das sogar regelmäßig tun, für die dieser Glaube aber im Alltag, in ihrer Entscheidung, keine Relevanz hat, keine Konsequenz hat. Wenn das dein Zugang zum Christentum ist, dann hast du etwas grundsätzlich falsch verstanden. Das Christentum ist nicht nur für den Kopf, sondern Tim Keller sagt, es ist ein Nebeneffekt von der Kraft, die es eigentlich ist. Das Zitat schauen wir uns mal an. Die christliche Philosophie, sagt Keller, die christliche Philosophie und Ideologie ist lediglich ein Ausdruck dessen, was das Reich Gottes wirklich ist. Eine Kraft. Und wir dürfen nicht, egal wie weit wir im Verständnis dieses Evangeliums sind, den Fehler machen, es auf dieses intellektuelle System, auf diese Idee zu reduzieren. Es ist im Kern eine Kraft. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn diese Kraft? Was heißt das konkret? Und da frage ich dich, gibt es in deinem Leben irgendetwas, das du dir nicht erklären kannst, außer durch das aktive Eingreifen und das Handeln deines Gottes? Ich spreche nicht von irgendwas, was sich geändert hat, einfach nur, weil sich deine Werte geändert haben, weil du das Konzept der Nächstenliebe gut findest und weil du dir Gott als Vater vorstellst, sondern ich frage dich, gibt es etwas, was sich grundsätzlich geändert hat, weil du Jesus Christus kennengelernt hast, den auferstandenen Gott? Denn das ist die Kraft des Evangeliums. Wenn nicht, dann lade ich dich ein, hinterfrag dich selbst im Verlauf der nächsten zwei Punkte, im Verlauf des restlichen Gottesdienstes. Erlebst du diese Kraft? Denn die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig, die zeigen uns zwei ganz wichtige Merkmale dieser Kraft, die im Reich Gottes spürbar wird. Das erste Merkmal, das ist mein zweiter Punkt, ist das neue Leben im Reich Gottes. Wenn du Teilhaber am Reich Gottes wirst, wenn du Christ wirst, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann passiert etwas Wundersames. Es entsteht neues Leben in dir. Man könnte auch sagen, und das wird mein Punkt sein, es entsteht eine neue, höhere Stufe des Lebens in dir. Lass mich euch das nochmal anhand des Gleichnisses erklären. Er aber sprach, Lukas 13, Vers 18, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten säte. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Ihr Lieben, aufgrund der Winzigkeit dieses Senfkorns, wir brauchen das Bild mal, Valentin, das ist ein bisschen hell hier, darum sieht man es nicht so gut. Das ist ein Finger, ein sehr stark vergrößerter Finger. Darauf ruht das Senfkorn. Einfach mal, um euch eine Perspektive zu geben, wie klein das ist. Das ist das kleinste Samenkorn gewesen, das die Juden damals kannten. Sprichwörtlich haben sie es eingesetzt für Dinge, die klein sind, das Senfkorn. Und weil es so winzig ist, meint man nicht, dass daraus etwas so Großes, Schönes, Herrliches entstehen kann, was sogar den Vögeln des Himmels zum Nisten dient. Und weil es so trocken und so klein ist, könnte man meinen, es sei tot. Ist es aber nicht. Es besteht aus organischem Material, es lebt, es hat Kraft. Und diese Kraft, die entfaltet sich in einer höheren, komplexeren Form des Lebens, von einem winzig kleinen Senfkorn hin zu etwas Großem, Wunderschönen, Nützlichen. Und aus der Perspektive, jetzt folgt mir, aus der Perspektive dieses Baums wäre es drin, wäre es möglich zu sagen, das Senfkorn ist eigentlich gar nicht lebendig. Es ist tot. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir neues Leben brauchen, dass wir von Neuem geboren werden müssen, dann ist es genau diese wundersame Transformation von etwas winzig Kleinem zu etwas Wunderschönem. In Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus in dem Gespräch mit einem Schriftgelehrten, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Um Teilhaber dieses Reiches Gottes zu werden, musst du von Neuem geboren werden. Du brauchst ein neues Leben, eine neue höhere Stufe. Warum rede ich die ganze Zeit von der höheren Stufe? Lasst mich das an drei Kategorien von Leben illustrieren. Dem pflanzlichen, dem tierischen und dem höchsten, dem menschlichen Leben. Jede dieser Kategorien ist fantastisch viel höher und komplexer und schöner als die zuvor. Das Tier, wenn es nur auf dem Level einer Pflanze existiert, wenn es nur biologisch lebt, wenn die Zellen irgendwie wie leben, dann ist es noch kein tierisches Leben. Ich habe einen Hamster gehabt vor vielen, vielen Jahren im Zivildienst. Ich habe mit Stefan zusammen, den kannte ich vorher überhaupt nicht, wir haben zusammen den Zivildienst angefangen, waren in einem kleinen Zimmer mit so einem Doppelbett und wir wollten uns besser kennenlernen. Und dann kamen wir auf die fixe Idee, wir lernen uns besser kennen, wir schaffen uns ein Haustier an. War eine total bescheuerte Idee, macht es nicht nach. Aber wir sind dann in den Zoohandel gefahren, haben uns zusammen einen Hamster gekauft, Schoko. Es war ein übles Biest, das hat uns die ganze Zeit gebissen. Aber wir haben es trotzdem öfter mal auf den Käfig gehoben und mit ihm gespielt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit so Nagern gespielt hat. Die lässt man dann ja so über die Hände laufen. Die laufen, wissen gar nicht, was passiert, wenn man die Hand nicht nachschiebt. Ja, die fallen ja dann auf den Boden aus einem Meter 50 Höhe. Und es kann ganz schön gefährlich werden. Und das passierte leider auch irgendwann. Schoko machte unerwartet einen Satz, fiel und man hörte irgendwas knacken. Und das war nicht die Pfote oder wie man das bei Hamstern nennt, sondern das war eindeutig etwas Wichtigeres, vielleicht die Wirbelsäule. Und Schoko lag dann da und sie lebte noch. Ja, wir haben versucht, sie irgendwie wieder aufzupäppeln, aber da war nach einer halben Stunde schon irgendwas Weißes am Mund und wurde wahnsinnig warm. Sie lebte noch, aber es war nicht mehr das Tier, das wir kannten, sondern es war auf eine niedrigere Stufe des Lebens, auf dieses pflanzliche, biologische einfach nur reduziert. Und so haben wir dann auch ein kleines Grab hinterm Haus für sie geschaufelt und mit einem Holzkreuz versehen. Sehr klar. Aber das zeigt, es ist möglich, auf einer niedrigeren Stufe des Lebens zu existieren. Und wenn das der Fall ist, dann könnte man fast sagen, aus der aus der höheren Stufe betrachtet, ist die niedrigere einfach nur Existenz. Man könnte sagen, es ist bei lebendigem Leibe tot sein, so wie Schoko. Lasst mich das noch ein bisschen illustrieren. Warum erzähle ich diese herzzerreißende Geschichte? Im Denken, im Fühlen und im Handeln zeigt sich, wie unterschiedlich diese drei Stufen sind. Und jetzt kommt's: Wenn wir zu neuem Leben erweckt werden, dann kommt noch eine weitere dazu, das geistliche Leben. Gucken wir uns das Denken mal an. Alles, was lebt, hat eine gewisse Form der Wahrnehmung. Es interagiert mit seiner Umgebung. Es könnte sagen, es denkt. Eine Pflanze, da ist es sehr, sehr rudimentär, da wissen wir aber, die richten sich grob nach dem Sonnenlicht aus. Sie wissen, wo es herkommt und drehen sich so, dass sie das Maximum daraus holen. Aber das ist ja fast, also das ist ja gar keine Wahrnehmung an sich. Das Tier, viele Tiere, haben die fünf Sinne. So wie wir Menschen auch, aber wir wissen trotzdem, ein Tier kann nicht auf unserer Ebene Dinge wahrnehmen, so wie wir es tun. Ein Tier kann zwar sehen, hören, schmecken, fühlen, aber es kann nicht ein Gespür für Gerechtigkeit entwickeln. Das nimmt es nicht wahr. Das kann es nicht durchdenken. Es kann kein Gespür für Schönheit oder für Hässlichkeit entwickeln. Das ist dem Tier verschlossen, uns Menschen hingegen nicht. Wenn wir nun von Neuem geboren werden, dann werden wir gerufen in eine höhere Form und beginnen Dinge wahrzunehmen, die uns vorher verschlossen waren. Wir bekommen eine Wahrnehmung für die Heiligkeit Gottes, die wir vorher nicht kannten. Wir bekommen eine Wahrnehmung für unsere Sündhaftigkeit. Wir beginnen immer tiefer zu verstehen, dass wir sündiger sind, als wir jemals gedacht hätten, aber in Christus geliebter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Dinge, die wir vorher als Dummheiten abgetan haben, wenn wir sie mal durchdacht haben, so wie die Hölle, den Himmel. Dinge, die wir vorher als Unwahrheiten, als Geschwätz abgetan haben, sind plötzlich Realität für uns. Sie sind da, sie stehen uns vor Augen, mehr als jemals zuvor. In diesem neuen Leben haben wir eine neue Wahrnehmung für Realität. Im Bereich des Handelns, handeln Pflanzen? Irgendwie schon, hatten wir gesagt, sie reagieren auf das Sonnenlicht. Aber das ist ja automatisch, fast mechanisch. Das kann man nicht wirklich Handeln nennen. Das Handeln von Tieren hingegen ist schon ein bisschen komplexer. Aber trotzdem wissen wir auch da, das ist eher triebgesteuert, das ist instinktgesteuert. Menschen hingegen sind in der Lage zu reflektieren, die meisten zumindest, zu reflektieren und sich auch gegen ihre Triebe, gegen ihre Instinkte zu entscheiden. Wenn wir jetzt von Neuem geboren werden, dann kommt wieder eine neue Stufe dazu. Dann bekommen wir die Fähigkeit, Dinge zu tun, die wir vorher nicht konnten. Ich spreche nicht vom Jonglieren. Ich spreche von der Fähigkeit, schädliche Gewohnheiten abzulegen, zu denen wir vorher nicht die Kraft hatten. Ich spreche von der Fähigkeit, Sünde, der wir uns vorher versklavt hatten, zu besiegen. Ich spreche von der Fähigkeit, Charakterzüge, wo wir vorher einfach nur gesagt haben, ich bin halt so, aus einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Kraft anzugehen. Das ist die neue Dimension des neuen Lebens. Und letztens das Fühlen. Eine Pflanze, da denke ich, stimmen mir alle zu, eine Pflanze hat keine Gefühle. Tiere hingegen definitiv. Aber kann ein Tier wirklich so fühlen wie ein Mensch? Kann es so trauern, sich freuen, lieben wie ein Mensch? Da wissen wir auch, nein, nicht auf dem Niveau. Aber wenn wir ein Haustier haben, dann wissen wir auch, dieses Haustier zu lieben, das erfüllt uns mit Freude, das gibt uns was. Das füllt irgendwie einen kleinen Fleck in unserem Herzen aus und wir freuen uns. Ich habe diesen bissigen Hamster damals trotzdem lieb gehabt und ich war sehr traurig, als er gestorben ist. Viel erfüllender als die Liebe eines Tieres oder die Liebe zu einem Tier ist aber die Liebe zu einem Kind, wer Kinder hat. der weiß es. Viel erfüllender. Noch viel erfüllender, die Liebe zu einem Ehepartner. Das kann uns noch glücklicher machen. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, dann fühlen wir plötzlich die Liebe Gottes. Und das, ihr Lieben, ist die Liebe, für die unser Herz gemacht ist. Und wenn wir diese Liebe dann plötzlich spüren, dann merken wir, das, was vorher da war, so schön es ist, ist nur ein Abbild, ein Schatten von dem, was unser Herz plötzlich an Jubelsprüngen tut, wenn es seinen Schöpfer tatsächlich in einer lebendigen Beziehung begegnet. Erst wenn du Gottes Liebe erlebst, ihn lieben lernst, begreifst du, was Liebe eigentlich wirklich ist. Wenn man jetzt aus diesem neuen Leben heraus die vorherige Stufe betrachtet, dann kann man tatsächlich sagen, wir waren lebendig tot. Das klingt sehr hart, aber das sagt die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen. Sie sagt, in deinen Vergehungen warst du tot und wurdest zu neuem Leben erweckt. Und wenn die Bibel von diesem Leben spricht, dann ist es nicht das Biologische, das ist ja klar. Sie spricht nicht von dem biologischen Leben. Auch als Adam und Eva angedroht bekamen, dass sie sterben würden, wenn sie von dieser Frucht essen, da war die angedrohte Strafe nicht der biologische Tod, sondern dieser geistliche Tod. Sie verloren diese Stufe des Lebens, in der sie die Liebe Gottes tatsächlich in der Fülle spüren konnten. Tim Keller, der sagt zu diesem Sachverhalt, die neue Geburt, das neue Leben, ist eine neue Stufe des Lebens, in der du endlich beginnst, die völlige Realität, die volle Realität, einschließlich der Realität Gottes, zu spüren und ihr entsprechend zu handeln. Das ist die Kraft des neuen Lebens. Das ist die Kraft des Reichs Gottes. Für vielleicht manchen Urlauber, der heute hier ist und sich sagt, ich habe mit dem Christentum gar nicht viel zu tun, ich bin hier mal reingestolpert, da könnte das jetzt ein bisschen krass klingen. Das ist mir vollkommen bewusst. Denn wenn man von einer höheren Stufe des Lebens spricht, dann spricht man auch von einer niedrigeren Stufe. Was wir hier nicht sagen wollen und was auch die Bibel an keiner Stelle sagt, ist, dass wir Christen was Besseres wären, dass wir bessere Menschen wären. Was sie sagt, ist, dass der Mensch, wenn er in ein neues Leben von Gott hineingerufen wird, durch Jesus Christus, dass er eine neue Dimension an Leben erfährt. Und zwar die Dimension an Leben, zu der eigentlich jeder Mensch, egal ob er glaubt oder nicht, zu der jeder Mensch eigentlich geschaffen wurde. Das ist das erste Merkmal der Kraft, von der Paulus da spricht. Das zweite Merkmal und mein dritter und letzter Punkt, das ist die Veränderung im Reich Gottes. Das Reich Gottes, wenn du Teilhaber daran wirst, wenn du sagst, Jesus Christus ist mein Herr, er ist mein König, seine Königsherrschaft soll mein Leben sein, das ändert in deinem Leben nicht augenblicklich alles. Es wird nicht sofort aus dem kleinen Senfkorn der große Baum, sondern es passiert allmählich. Und wer sich jetzt hier fragt, oh, bin ich einer, der die Kraft so in der Form noch gar nicht kennengelernt hat, dem kann ich ein paar beruhigende Worte zusprechen durch das Gleichnis vom Sauerteig. Wir lesen nochmal die zwei letzten Verse aus diesem Gleichnis. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Wisst ihr, wie Sauerteig zubereitet wird? Ich wusste es vorher überhaupt nicht, weil ich in der Küche ungefähr so zu Hause bin wie im Fitnessstudio. Und zwar gar nicht. Aber manche gewiefte Hausfrau könnte das wissen. Sauerteig wird so hergestellt, dass man zu dem frischen Teig ein bisschen sauren Sauerteig dazugibt. Und wenn das passiert, dann ist es nicht so, als würdest du einfach Salz in eine Suppe streuen. Und je nachdem, wie viel Salz du hineingibst, vermischt sich das, entsprechend wird es salziger oder weniger salzig. Sondern wenn du eine kleine Menge Sauerteig hinzugibst, dann vermischt es sich nicht nur, sondern es verwandelt den gesamten Teig. Es transformiert ihn. Es wird nicht nur so ein bisschen was daran geändert, sondern er wird vollkommen was anderes. Aus dem Frischen wird ein Sauerteig, nur weil ein bisschen was dazugegeben wurde. Das macht man, um den Geschmack ein bisschen zu verstärken, weil es eine gute Note gibt und weil es auch haltbarer wird, das Brot. So ist es auch, wenn wir ins neue Leben gerufen werden. Es kommt ein Stückchen Sauerteig dazu. Und dieser beginnt nicht sofort alles, aber Stück für Stück unsere ganze Persönlichkeit, unser ganzes Leben umzustülpen. Das ist die Kraft des Reiches Gottes. Es ist nicht nur ein bisschen von meinem Tagesablauf, der sich ändert. Es ist nicht nur ein bisschen von meinem Zeitmanagement oder wie viel ich Bibel lese, was sich ändert. Sondern wir werden neue Menschen, und zwar allmählich, Stück für Stück. Jetzt entsteht natürlich dabei auch die Frage, und das ist mir ebenfalls vollkommen bewusst, manche von euch sehen da gar nicht die Notwendigkeit, etwas Neues zu werden, jemand Neues zu werden. Gerade diejenigen, die dem Christentum noch relativ distanziert gegenüberstehen, werden sich jetzt sagen, hey, ich finde mich eigentlich ganz okay. Ja, warum soll ich mich denn so komplett ändern? Ich will einfach ich selbst bleiben. Ich suche hier noch nach einem Konzept, in dem ich mir das Leben erklären kann. Dann lass mich dir folgende Worte von dem sehr berühmten Apologeten C.S. Lewis aus dem vergangenen Jahrhundert vorlesen. C.S. Lewis, von dem ich viele der Gedanken dieser Predigt auch geklaut habe. Er sagt, echte Persönlichkeit, das Selbst, das wir so schwer nur aufgeben wollen, echte Persönlichkeit gibt es nirgendwo sonst als bei Jesus. Wer ihm sein Selbst nicht ausgeliefert hat, der hat kein wirkliches Selbst. Das Selbst, das wir uns klammern, das wir nicht aufgeben wollen, über das wir uns definieren, das ist nur eine Illusion, die aufgelöst wird, wenn wir es Jesus ausliefern. Das Prinzip zieht sich durch unser ganzes Leben. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verliere dein Leben und du wirst es retten. Geh auf die Suche nach dir selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Wut, Auflösung und Verfall finden. Aber geh auf die Suche nach Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere obendrein. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Wenn du bereit bist, dich mit einem kleinen Stückchen Sauerteig infizieren zu lassen, bereit bist, dein Selbst aufzugeben, um ein neues Leben zu leben, das Leben, zu dem du bestimmt bist, die Liebe zu spüren, für die du geschaffen wurdest, dann ist es nicht das Aufgeben von irgendetwas, sondern der Gewinn von allem. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Unser guter Gott, lieber Vater im Himmel, vielen Dank, Herr, dass du neues Leben in uns hineinlegen möchtest. Danke, Herr, dass du uns aus dem Tod unserer Vergehung hinausrufen möchtest in ein echtes, neues Leben, zu dem du jeden Menschen eigentlich geschaffen hast. Ich möchte dich ganz inständig beten, Vater, dass du heute niemanden hier rausgehen lässt, der sich diese Frage nicht fragt. Habe ich diese Kraft des Reiches Gottes in mir oder nicht? Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ehrlich machst, was diese Frage angeht. Ich möchte dich bitten, dass du die Veränderung, von der wir gerade gesprochen haben, dass du sie in uns bewirkst und zur vollen Gänze bringst. Wir danken dir für diesen Gottesdienst und wir beten dich an. Amen. Wir werden jetzt im Anschluss noch ein Lied singen, Mutig komme ich vor den Thron. Und das soll uns hinführen zum Abendmahl, das wir feiern wollen als Menschen, die dieses neue Leben ergriffen haben. Dazu laden wir euch ein.